Sie haben uns schon auf einige Befunde hingewiesen und von daher denke ich vielleicht, dass ich auch diesen Teil etwas kürzer halten kann oder etwas schneller ihn darstellen kann, sodass wir auf die Perspektiven uns auch jetzt bei der Darstellung konzentrieren können. Zunächst nochmal die Autorengruppe, namentlich hier in der Auflistung, auch die Zusammenstellung der Institute, also neben dem DIPF ist es das Deutsche Jugendinstitut, das Hochschulinformationssystem in Hannover, das Soziologische Forschungsinstitut in Göttingen und die sind es dann noch die statistischen Ämter des Bundes und der Länder, die den Bildungsbericht insgesamt verantworten. Aber bevor ich auf Ergebnisse eingehe, vielleicht auch nochmal eine klare, kurze Erläuterung dessen, was die Bezugspunkte unserer Arbeit sind. Frau Hübner hat es angesprochen, dass eben der Bildungsbericht ein Teil eines umfassenden Bildungsmonitorings ist, zu dem insbesondere auch die internationalen Leistungsstudien gehören, aber auch andere Teile. Und ich glaube auch, dass das Bildungsmonitoring im Hinblick auf zum Beispiel Befragungen von Erwachsenen und so weiter in den nächsten Jahren noch zunehmend ausgedehnt wird. Es geht eben darum, kontinuierliche datengestützte Informationen über Rahmenbedingungen, Verlaufsmerkmale, Ergebnisse und Erträge von Bildungsprozessen zu erhalten. Und der Bildungsbericht ist ein Baustein in diesem Monitoring-System. Die drei zentralen Zieldimensionen, an denen wir uns orientieren, sind individuelle Regulationsfähigkeit, gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit und Sicherung der humanen Ressourcen. Wenn man so will, ist es eine Orientierung an individuellen, an sozialen und an gesellschaftlichen Perspektiven von Bildung. Die Leitidee und eine ganz wichtige Grundlage der Bildungsberichterstattung ist die Betrachtung von Bildung im Lebenslauf, die Verknüpfung von individuellen und institutionellen Perspektiven auch in dieser Lebenslaufperspektive. Und schließlich ist der Bildungsbericht Indikatoren gestützt und das ist auch wichtig zu betonen, weil dadurch natürlich sowohl bestimmte Möglichkeiten als auch Beschränkungen bedingt sind, weil die Datenbasis amtliche Statistiken und repräsentative regelmäßig erhobene Umfragedaten sein müssen und von daher natürlich auch der verfügbare Datenbestand auch nicht immer das an Analysen ermöglicht, was wir uns selbst wünschen. Insofern ist es auch ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass es begleitend zu der Bildungsberichterstattung eine Indikatorenforschung von allen Beteiligten gibt, die permanent an der konzeptionellen Weiterentwicklung des Bildungsberichts und der Bildungsberichterstattung und der Verbesserung und Erweiterung der Datenbasis arbeitet. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass jeder Bildungsbericht sozusagen einen Arbeitsstand dokumentiert, den wir bis zum nächsten Bericht hoffen, verbreitern und verbessern zu können. Nun zu einigen zentralen Ergebnissen. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, zunächst darauf hinzuweisen, dass es in der Tat viele positive Entwicklungen gibt, die zu beobachten sind. Einmal der Ausbau der Betreuung, insbesondere bei den unter Dreijährigen in Tageseinrichtungen und Tagespflege. Sie können es hier sehen an der Abbildung, dass wir insbesondere bei den ein- und zweijährigen Kindern hier in Westdeutschland sehr starke Anstiege haben. Auch interessanterweise in den neuen Bundesländern ähnlich stark und insgesamt ein steigendes Niveau der Betreuung, sodass die Politik in dem Feld auch bei den Kommunen, die vor allem für den Ausbau verantwortlich sind, angekommen ist. Auch die Intention des Ausbaus von Ganztagsschulen hat positive Resonanz gefunden. Die Zahl der Ganztagsschulen ist erheblich gestiegen. 37% der Grundschulen, 82% der Gesamtschulen, nahezu 60% der Schulen mit mehreren Bildungsgängen und der Förderschulen sind Ganztagsschulen. Allerdings, Sie sehen das an den etwas dunkleren Balken, dominiert gerade im Grundschulbereich die offene Form und auch bei den verschiedenen weiterführenden Schulen. In den Hauptschulen gibt es Tendenz, auch die gebundene Form stärker auszubauen. Traditionell herrscht die an der Gesamtschule und an den Förderschulen vor. Dann haben wir steigende Schulbesuchsquoten in der 8. Klasse im Blick auf das Gymnasium zu beobachten. Und das sind eben Entwicklungen, gerade auch der Rückgang auf der anderen Seite des Hauptschulbesuchs in einigen Ländern schon relativ ausgeprägt in den letzten Jahren. Das heißt, es sind also keine Folgen jetzt der Reorganisation der Sekundarstufe 1, die sich hier zeigen, sondern es sind wirklich sozusagen ein Vertrauensverlust, übrigens auch bei der Lehrerschaft, die die Übergangsempfehlungen für die Hauptschule aussprechen, der Hauptschule, mit eine zentrale Ursache dafür, dass hier ein starker Rückgang zu beobachten ist, wenn auf der anderen Seite das Gymnasium weiter steigenden Zuspruch verzeichnet. Was aber im Hinblick auf die Bildungsbeteiligung bedeutet, dass es eben auch eine zunehmende Bereitschaft der Elternschaft gibt, für ihre Kinder diesen Weg des Gymnasiums und damit zu einer Hochschulreife zu wählen. Frau Hüfner hat es auch schon angesprochen, auch Herr Greiner, dass es in der Berufsausbildung eine gewisse Entspannung gibt, die aber eben vor allem auch durch die demografische Entspannung zurückzuführen ist, dass eben auch die Nachfrage nach dualer Ausbildung stark zurückgegangen ist und von daher sich die Lücke etwas verringert hat. Wir hatten 2007 etwa eine Differenz, wenn man das erweiterte Nachfragekonzept nimmt, von 130.000 Jugendlichen mehr, also über die Zahl der dann abgeschlossenen Ausbildungsverträge hinausgegangen sind. Bis 2009 hat sich diese Diskrepanz auf 80.000 verringert. Also man kann noch keine Entspannung am Ausbildungsmarkt signalisieren, aber eine gewisse Verringerung des doch nach wie vor drängenden Problems. Auch im Übergangssystem hat sich dadurch eine gewisse Entspannung deutlich gezeigt. Aber wenn 34% der Übergänge in eine Ausbildung zunächst in sogenannte Warteschleifen wechseln müssen, dann zeigt es, dass hier nach wie vor eine große unbefriedigende Situation besteht, die man in den nächsten Jahren unbedingt weiter bearbeiten muss. Dann, es wurde auch schon angesprochen, Zielwert des Hochschulpakts 1 bereits 2009 erreicht. Also hier die Situation, dass wir schon über 40% Hochschulzugangsquote haben, Hochschulanfängerquote. Aber gleichzeitig können Sie sehen, dass wir damit immer noch sehr stark unter dem OECD-Mittel liegen. Und auch im internationalen Vergleich es dann eben einige führende Staaten gibt, wie USA, Finnland, Schweden, die noch wesentlich höhere Hochschulanfänger haben. Auch die Studienstrukturreform ist weit vorangeschritten. Die Mehrzahl der Studienanfänger studieren in den neuen reformierten Studiengängen. Und von daher ist auch diese inhaltliche Studienreform weit vorangebracht. Auch steigt die Hochschulabsolventenzahl, auch die Quote der Hochschulabsolventen und wir haben einen steigenden Frauenanteil unter den Hochschulabsolventen. Dies als einige Schlaglichter zu den positiven Entwicklungen, aber wie gesagt, es wurde auch schon in den Ansprachen vorhin angeführt, wir haben auch fortbestehende Herausforderungen für die Politik. Ein Punkt, der auch von der Publizistik sehr stark aufgegriffen wurde, ist eben diese Situation, dass fast jedes dritte Kind mit Risikolagen aufwächst und etwa 3% sogar von allen drei Risikolagen betroffen sind. Soziales Risiko meint, dass die alleinerziehende Mutter oder der alleinerziehende Vater bzw. die Eltern arbeitslos sind. Risiko bildungsfernes Elternhaus bedeutet, dass kein Elternteil einen Abschluss der Sekundarstufe 2 hat. Das heißt also höchstens Haupt- oder Realschulabschluss ohne duale Ausbildung. Und finanzielles Risiko bedeutet, dass die Familie unter der Armutsgrenze lebt. Und Sie sehen auch gleichzeitig, dass es dabei sehr große regionale Unterschiede gibt. Und wenn man eben sieht, dass so Länder wie Bremen oder auch Nordrhein-Westfalen etwa 7-9% aller Kinder in dem ganzen Bundesland von allen drei Risikolagen betroffen sind, dann merken Sie, dass da einfach massive soziale Barrieren bestehen, überhaupt eine weiterführende Bildung anzustreben. Dann im Vorschulbereich finde ich vor allem bemerkenswert, dass man hier schon sozusagen Prozesse der Ausgrenzung beobachten kann. Ein Drittel der Kinder mit Migrationshintergrund besuchen Kindergärten, in denen mehr als die Hälfte der Kinder zu Hause nicht Deutsch sprechen. Wir haben im Schulbereich dann dasselbe, dass in Grundschulen die Segregation der Schüler an der Grundschule meistens über die Wohnsegregation im Stadtteil hinausgeht, durch Schulwahlprozesse, Privatschulgründungen und so weiter. Und wir haben dann natürlich auch diese Segregationsprozesse im Bereich der Hauptschule, der Förderschulen, wo eben sich dann ganz bestimmte Schülergruppen konzentrieren. Und das ist ein der Probleme des deutschen Bildungssystems, dass es sozusagen auch institutionell zu Segregationsprozessen beiträgt. Dann gibt es nach wie vor geringe Chancen des Übergangs in eine berufliche Ausbildung, wenn man nicht mindestens einen mittleren Abschluss hat. Sie können das hier wieder an der Abbildung sehen, dass Jugendliche ohne Hauptschulabschluss, wenn sie deutscher Nationalität sind, zu 76% erst in das Übergangssystem wechseln, mit ausländischer Nationalität sogar zu 88%. Aber auch mit Hauptschulabschluss sind die Chancen denkbar gering. Und was ich vor allem auch problematisch finde, ist, dass auch diese Absolventen mit Hauptschulabschluss kaum eine Chance haben, in das Schulberufssystem einzumünden. Also auch da quasi seitens der Bildungspolitik oder der Schulpolitik, der Berufsschulpolitik, es da keine wirklich maßgeblichen Alternativen gibt. Die setzen dann erst für diejenigen ein, die mindestens einen mittleren Bildungsabschluss haben. Dann gibt es weiterhin große soziale Unterschiede beim Beginn eines Hochschulstudiums, wobei eben das insofern besonders bemerkenswert ist, weil natürlich auch schon diese Gruppe sozial ausgelesen ist und quasi nach den vorherigen sozialen Selektionsprozessen dann auch noch der Hochschulzugang eine weitere, auch soziale Barriere darstellt. Insofern ist es sozusagen ein Beispiel nochmal für soziale Benachteiligung insgesamt im Bildungssystem. Dann eine auch interessante sozusagen widerstreitende Entwicklung. Auf der einen Seite ein wachsender Anteil von Eltern, die relativ hoch qualifiziert sind, also mindestens ein Abitur haben. Innerhalb von 12 Jahren ist die Quote der Eltern von schulpflichtigen Kindern von 25% auf 37% angestiegen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch einen Anstieg der Eltern ohne Schulabschluss. Und das ist ein Anteil, der jetzt bundesweit mit 4% nicht besonders dramatisch wirkt, aber der steigt dann bis zu 10% in bestimmten Ballungsregionen an, sodass eben dieses Spannungsverhältnis von einerseits sehr bildungsbewussten Eltern und auf der anderen Seite doch eine Gruppe bildungsferner Eltern, die oft dann auch unter sozialen oder ökonomischen Risiken leben, doch die Situation im Moment, glaube ich, ganz gut charakterisieren. Dann, was ich auch sehr bemerkenswert finde, ist, dass es nicht gelungen ist, in den letzten 30 Jahren die Akademikerquote bei den Männern zu erhöhen. Wir haben bei den 60-Jährigen die gleiche Akademikerquote wie bei den 30-Jährigen. Wir sehen, dass die Bildungsexpansion, nehmen wir jetzt mal die Personen mit Hochschulabschluss, bei den Männern, insbesondere bei den Frauen, bezogen auf allgemeinbildende Schulabschlüsse, sehr schön erkennbar ist. Auch bei den Frauen gibt es einen wachsenden Anteil, die einen Hochschulabschluss erwerben. Auch in dem unteren Qualifikationssegment ohne Abschluss eine Reduktion der Frauen ohne Abschluss. Bei den Männern sogar hier eine Gegenbewegung, 12% 60-jährige Männer, 19% 30- bis 35-jährige Männer ohne Ausbildungsabschluss. Und das finde ich schon einen sehr dramatischen Befund, der dann nun die Frauen auch diese 21%-Schwelle erreicht haben, irgendwie die Frage stellen, wie wird es denn nun weitergehen? Gibt es sozusagen soziale Barrieren gegen diese, oder wo sind die Schwierigkeiten, diese 21%-Schwelle im weiteren Ausbau des Hochschulbereichs zu überwinden? Und Das ist, glaube ich, eine der spannenden Fragen für die Zukunft, ob es tatsächlich gelingt, jetzt hier starke, höhere Quoten, die wir ja benötigen, zu erreichen. Wenn man das zusammenfasst, ich will das nochmal etwas paraphrasieren, was meine Vorredner auch schon angedeutet haben. Wir haben durch den Ausbau des Bildungssystems in den letzten Jahren, durch Maßnahmen der Qualitätsverbesserung, das tatsächlich, glaube ich, muss man sagen, erreicht, dass die Bildungsmöglichkeiten sich sehr breit verbessert haben und die Zugangschancen zu Bildungseinrichtungen deutlich besser sind noch als vor 10, 20 Jahren. Aber es gibt neben der Gruppe, die diese verbesserten Möglichkeiten zu nutzen wissen, eben nach wie vor eine gesellschaftliche Gruppe, für die die Bereitstellung besserer Bildungsangebote offensichtlich nicht ausreicht, sondern man muss sie gezielt ansprechen, man muss gezielte Fördermaßnahmen ergreifen und man muss auch strukturell vielleicht bestimmte Maßnahmen tun, ergreifen, um diese Gruppe, die man als bildungsfern bezeichnet, verstärkt anzusprechen und diese auch sogenannte Problemgruppe, wie sie oft genannt wird, dahin zu bringen, dass sie die Chancen, die das Bildungssystem auch bietet, tatsächlich dann auch umsetzen kann und nutzen kann. Und da wird, glaube ich, eine zentrale Herausforderung für die nächsten Jahre liegen. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Unter welchen Bedingungen kann man nun diese Herausforderung umsetzen? Die demografische Entwicklung ist, glaube ich, sehr interessant, weil, wie Sie sehen, die Bevölkerungsstruktur hier in Deutschland sehr wenig einheitlich ist. Wir haben also nicht mehr die klassische Alterspyramide, sondern wir haben hier den Einbruch durch den Zweiten Weltkrieg in der Bevölkerung, dann haben wir die geburtenstarken Jahrgänge bis Mitte, Ende der 60er Jahre, dann einen starken Einbruch, der sogenannte Pillenknick, der sich hier bemerkbar macht. Und dann hatte man erwartet, dass es als Widerspiegelung dieser geburtenstarken Jahrgänge dann wieder ein Geburtenhoch gibt, das aber nicht eingetreten ist. Also das, wenn man so will, der zweite Pillenknick oder was immer die sozialen Ursachen dafür sind, die sich hier bemerkbar machen. Auf der anderen Seite haben wir hier den Einbruch durch die sogenannte Wende, nämlich den starken Rückgang der Geburten in den neuen Bundesländern nach 1990, der sich hier in der Weise auch auf die Geburtenzahlen in Gesamtdeutschland auswirkt und dann eben fortgesetzte Rückgänge in den letzten Jahren. Wir haben nun als Bezugsjahr das Jahr 2025 genommen, weil wir denken, mehr als 15 Jahre sollte man nicht in die Zukunft schauen, um noch einigermaßen verlässliche Aussagen auch machen zu können. Auf der anderen Seite geht die Bevölkerungsvorausberechnung bis 2060 und was dort vorausgesagt wird, wollen wir auch nicht einfach unterschlagen. Aber man sieht eben hier vor allem, dass diese Gruppe, dieser Berg der 50er, 60er Jahre, dass der nun nach und nach aus dem Erwerbsleben ausscheidet und anstelle dieser Gruppe dann eine sehr viel schwächere Geburtskohorten in diese Altersgruppen nachwachsen. Und das, glaube ich, wichtig ist, sich einfach zu vergegenwärtigen, dass 2025 diese Gruppe der geburtenstarken Jahrgänge noch nicht voll aus dem Arbeitsmarkt heraus ist. Also wir im Grunde genommen eine Entwicklung, die sich in den nächsten Jahren bis 2030, 35 dann auch stark fortsetzen wird. In gewisser Weise bei dem 2025 abschneiden. Sie können auch hier sehen anhand der weißen Flächen, wie sehr dann gegenüber dem Jetztbestand diese Altersgruppen anwachsen werden. Sie sehen vor allem, dass dann hier auch bei den höheren Altersgruppen, vor allem jenseits 75, wie stark diese Altersgruppen zunehmen. Vielleicht hier nochmal in der Betrachtung nach Altersgruppen. Hier haben Sie die über 65-Jährigen als grüne Balken, die also in den nächsten Jahrzehnten zunehmen werden. Hier dieser Rückgang der 55 bis 65, erstmal der Anstieg der 55 bis 65-Jährigen und dann starker Rückgang und dann der doch relativ kontinuierliche Rückgang bei den 30- bis 55-Jährigen. Und Sie sehen eben vor allem, dass hier nochmal bis 2060 ein starker Einbruch erfolgt. Wir werden bis 2060 etwa einen Rückgang der Gesamtbevölkerung um 20% haben, etwa ein Drittel der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 65 wird zurückgehen. Man kann uns sagen, dieser Blick bis 2060 ist sehr gewagt, aber auf der anderen Seite, diese Gruppen sind alle schon geboren. Ja, und auch ein Teil der Gruppe hier, also die jenseits der 50 sind auch 2060 schon Teil unserer Bevölkerung. Insofern sollte man sich auch über die Beeinflussungsmöglichkeiten der demografischen Entwicklung keine Illusionen machen, sondern es sind wirklich sehr, sehr lange Prozesse, die kaum noch regulierbar und abänderbar sind. Das so als Hintergrund für die Analysen, die wir dann bezogen auf das Bildungswesen gemacht haben, wo wir, wie gesagt, uns auf den Zeitraum bis 2025 beschränkt haben. Es ist klar, dass aufgrund der demografischen Entwicklung dann auch die entsprechenden Altersjahrgänge, die für Bildung vor allem relevant sind, rückläufig sein werden. Und das braucht man im Detail auch gar nicht weiter zu erläutern. Anders sieht es aus, wenn wir dann nicht die demografische Entwicklung, sondern die tatsächliche Bildungsteilnahme uns betrachten und dabei eben unterstellen, was an geplanten Reformen schon vorgesehen ist, beziehungsweise was an Entwicklungen sich abzeichnen. Das ist einmal hier diese Bedeutung der doppelten Abiturjahrgänge, also dieser Wechsel von G9 auf G8, der nun hier zu einem Zuwachs an Schülern führt und dann relativ starken Rückgang in den Folgejahren. Dann haben wir im Hochschulbereich noch einen Anstieg der Studierendenzahlen, der sich eben bis 2020er Jahre fortsetzen wird, und wir haben einen Anstieg auch im Bereich der frühkindlichen Bildung. Wobei hier jetzt nur das Ausbauziel 35%, Krippenbetreuung der unter 35% der unter 3-Jährigen berücksichtigt ist und noch nicht ein weiterer Ausbau in diesem Bereich. Was wichtig ist, ist zu sehen, dass diese allgemeinen Entwicklungen regional extrem unterschiedlich sind. Insbesondere die Stadtstaaten müssen also mit einem weiteren Anstieg der Bildungsteilnehmer rechnen, während auf der anderen Seite insbesondere die westdeutschen Flächenstaaten einen Rückgang der Bildungsteilnehmer insgesamt um etwa 17% bis 2025 zu erwarten haben. Und auch in den neuen Bundesländern, die jetzt ja schon einen dramatischen Rückgang der Bildungsteilnehmer hatten, die können sich jetzt nicht auf eine konsolidierte Situation freuen, sondern sie müssen mit weiter rückläufigen Teilnehmern im Bildungswesen rechnen. Die Entwicklung der Teilnehmer hat auch unmittelbare Konsequenzen für den Personalbedarf. Wir haben jetzt im Zusammenhang unserer Vorausberechnungen und Analysen zum Personalbedarf nur die Bedarfsseite des Bildungssystems berücksichtigen können. Wir konnten also nicht die Angebotsseite berücksichtigen. Das wird möglicherweise auch ein Thema sein, das heute Nachmittag in der Gruppe, die sich mit dem Bildungspersonal auseinandersetzt, zu diskutieren sein. Wie ist das Verhältnis von dem Bedarf, den wir hier sehen, zu dem, was an ausgebildeten Fachkräften in den nächsten Jahrzehnten tatsächlich zur Verfügung steht. Sie sehen, dass hier der Personalbedarf im Vorschulbereich deutlich stärker wächst als die Zahl der Teilnehmer, weil einfach aufgrund der niedrigen Betreuungsrelation ein sehr viel höherer Personalbedarf für Krippenplätze gegeben ist als für Kindergartenplätze. Sie sehen auch hier den noch wachsenden Personalbedarf im Hochschulbereich und dann den rückläufigen Bedarf in den anderen. Das setzt sich dann natürlich im Hinblick auf den Finanzbedarf und der Status Quo-Bedingungen fort und unseren Status Quo-Annahmen. Und da taucht nun diese gern als demografische Rendite bezeichnete Effekt auf, dass bis 2025 etwa 19,6 Milliarden Euro unter konstanten Bedingungen und Preisen von heute potenziell als Umschichtungsspielraum zur Verfügung steht. Das ist tatsächlich eben eine Vorausschätzung oder Status Quo-Annahmen. Zu fragen ist eben tatsächlich, ob nicht aufgrund von steigenden Kosten je Bildungsteilnehmer einen Großteil dieser potenziellen Mittel sowieso schon aufgebraucht wird, was wir zum Beispiel auch in den neuen Ländern jetzt festgestellt haben, dass einfach die Ausgaben je Schüler im Zusammenhang mit dem Schülerrückgang auch stark gestiegen sind. Und dann muss man eben auch darauf hinweisen, dass diese Mittel jetzt nicht allgemein zur Verfügung stehen, sondern eben nur spezifisch, entweder im öffentlichen Bereich oder im privaten Bereich, oder sie stehen auf Bundes-, auf Landes- oder auf kommunaler Ebene zur Verfügung und sie sind nicht von den verschiedenen Ebenen unmittelbar transferierbar. Und wir haben sowieso die Situation der Städte, der Stadtstaaten, die einen steigenden Finanzbedarf haben. Das heißt also, diese Frage, wo entstehen möglicherweise diese Mittel, sind sie überhaupt so einsetzbar, dass sie an den Stellen bedarfsgerecht genutzt werden können, wo man sie tatsächlich braucht, denn was ist an Politik notwendig, dass die Mittel, die vielleicht dann zur Verfügung stehen, auch an die Stellen fließen, wo sie dann in entsprechende Bildungsmaßnahmen umgesetzt werden. Ich denke, da gibt es heute Mittag sehr viel zu diskutieren. Ich will noch kurz auch auf die Entwicklung in einzelnen Bildungsbereichen eingehen. Ich hatte schon angedeutet, dass der Ausbau des Elementarbereichs mit dem jetzig bis 2013 gegebenen Ziel, 35% aller Kinder unter 3 Jahren einen Krippenplatz oder eine Tagesmutterbetreuung zu geben, dass wir davon ausgehen, dass dieses Ziel nicht ausreichend ist, sondern wenn dann Eltern frei wählen können, dass dann sicher ein zusätzlicher Ausbaubedarf in dem Bereich entsteht. Aber Sie können hier auch sehen, dass dieser zusätzliche Ausbaubedarf zwar dann in Westdeutschland und auch in den Stadtstaaten kapazitäre Konsequenzen in der Hinsicht hat, dass man zusätzliche Plätze benötigt. In den neuen Ländern, in den Flächenländern Ost hätte es nur diese Absicht, nur den Effekt, dass der Rückgang an Platzbedarf aufgrund der demografischen Entwicklung etwas abgeschwächt wird. Das heißt, wir haben auch da wieder regional sehr unterschiedliche Entwicklungen. Im Schulbereich ist das zwar auf den ersten Blick wirkt es etwas verwirrend, wir können aber hier relativ deutlich sehen, den starken Rückgang der Teilnehmerzahlen sowohl im Primarbereich als auch in der Sekundarstufe 1 in den westdeutschen Flächenländern. Auf der anderen Seite sind die gläulichen Linien den zunehmenden Platzbedarf im Bereich der Stadtstaaten, also Zunahme der Bildungsteilnehmer im Primar- und Sekundarbereich in den Stadtstaaten, auf der anderen Seite eine unterschiedliche Entwicklung in den östlichen Flächenländern im Bereich der Grundschule, wird in etwa 5 Jahren wieder ein starker Rückgang einsetzen, der zunächst im Bereich der Sekundarstufe 1 nach dem starken Rückgang sozusagen bis auf die Talsohle der Entwicklung jetzt in den nächsten Jahren erstmal eine gewisse Erholung zu erwarten ist, aber bis zum Jahr 2030 wird auch da wieder die jetzige Situation erreicht und langfristig kann man auch in den neuen Ländern in der Sekundarstufe 1 nicht mit rückläufigen, mit einem Zusatzbedarf an Schulräumen rechnen, aber zumindest jetzt zwischenzeitlich ist erstmal eine Phase da, wo die Schulen quasi eine Situation haben, sich etwas erholen zu können. Die Status Quo-Annahme für die Schulabschlüsse führt natürlich zu Ergebnissen, die man so auch von uns aus nicht als sozusagen Zielwerte der weiteren Entwicklung angesehen hat, sondern es sind sozusagen Artefakte des methodischen Vorgehens. Aber sie signalisieren zumindest, dass wenn man nichts tut, sich eben im Hinblick auf die Abschlüsse vor allem abzeichnet, dass die Zahl der Hauptschulabsolventen sinken wird, dass wir eben hier bei der allgemeinen Hochschulreife diese Entwicklung haben aufgrund der doppelten Abiturientenjahrgänge, wird es über einige Jahre einen Anstieg geben, aber auch dann wird es aufgrund der demografischen Entwicklung eine rückläufige Entwicklung geben. Bei Hauptschulabschluss, ohne Hauptschulabschluss, da tritt natürlich das Problem auf, diese Entwicklung auch politisch zu beeinflussen. Von daher, im Hinblick auf die demografischen Herausforderungen kann man sagen, im Hinblick auf die Situation der Kinder im Vorschulalter gilt vor allem, dass wir der Meinung sind, dass über das 35%-Ziel hinaus die Kinderkrippenbetreuung und Tagesmütterbetreuung von Kindern unter 3 Jahren entscheidend ausgebaut werden muss, und zwar entsprechende Platznachfrage der Eltern, und dass da auch ein entsprechend höherer Personalbedarf anzusetzen ist, als wir bisher in unseren Vorausberechnungen, Status Quo-Vorausberechnungen angesetzt haben. Ist ja auch ein Ziel, politisches Ziel, die Quote der Schüler ohne Schulabschluss zu halbieren. Und das ist auch ein Ziel, das wir für ganz zentral halten, auch im Hinblick auf die Erhöhung des allgemeinen Qualifikationsniveaus. Auch sollte man die Quote der Schüler nur mit Hauptschulabschluss weiter senken, weil sich das nicht nur abzeichnet, ist das zu erwarten, sondern auch im Hinblick auf die Berufseinwöhnungsprobleme, die Jugendliche nur mit Hauptschulabschluss haben, ist es, glaube ich, auch eine wichtige gesellschaftliche Forderung, da weiterzukommen. Dann wird es darauf ankommen, die sonderpädagogische Förderung zu reorganisieren. Das heißt, die Schüler, die eben nach unseren Status Quo-Prognosen als Förderschüler auftauchen, die werden umzudefinieren als Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, über deren Förderart eben in den nächsten Jahren dann die politischen Entscheidungen weiter dann sich abzeichnen müssen. Dann ist, glaube ich, wirklich wichtig, gerade in den ländlichen Regionen, in dünn besiedelten Flächenkreisen, darauf zu achten, dass ein wohnortnahes Schulangebot erhalten bleiben kann. Und wir sehen ja, dass jetzt auch fast in allen Bundesländern in der Frage im Hinblick auf die Schulstruktur Bewegung erkennbar ist. Dann, ich habe das hier mal, diese Probleme der Reorganisation der Sekundarstufe 2 auf das Fachklassenproblem an dieser Stelle konzentriert, weil ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema für die Weiterentwicklung der beruflichen Bildung, dass es nicht angehen kann, dass mehr als das jetzt schon vorhandene Viertel an Fachklassen in Landesfachklassen und so weiter angeboten wird und zunehmend die dezentralen ländlichen Berufsschulen ausgezehrt werden, dadurch, dass zunehmend sie die berufliche Ausbildung nicht mehr übernehmen können für Schüler, wo eben anscheinend zu wenig Jugendliche da sind, um Fachklassen zu bilden. Das wäre aus unserer Sicht auch deshalb problematisch, weil wir von da aus negative Rückwirkungen auf die Ausbildungsbereitschaft von Betrieben vermuten, und von daher wäre es in mehrerer Hinsicht eine fatale Entwicklung. Völlig anders als im Schulbereich, wo es eben einen Handlungsspielraum aufgrund rückläufiger Entwicklung der Teilnehmerzahlen gibt. Ganz anders ist die Situation im Hochschulbereich, wo wir eben bis 2025 keine Entlastung durch die demografische Entwicklung und die damit verbundene Nachfragesteigerung erwarten können. Es wurden mehrere Alternativen berechnet, aber in all diesen Alternativberechnungen ist absehbar, dass mehr Studienanfänger auf die Hochschulen zukommen als Anfang der 2000er Jahre, also zwischen 2001 und 2007. Das heißt also, die Hochschulen stehen also weiterhin unter einem sehr hohen Nachfragedruck in den nächsten Jahren. Und es wird eben auch ein ganz wichtiges Thema sein, inwieweit die Hochschulen Zusatzaufgaben, zusätzliche Erwartungen, die man an die Hochschulen hat, überhaupt unter den Bedingungen in den nächsten Jahrzehnten erfüllen kann. Kommen zum Schluss zu der Arbeitsmarkt als dem Abnehmersystem für Bildungsabsolventen. Hier kann man sagen, aufgrund der Vorausberechnungen, die wir für den Bildungsbericht verwendet haben, dass es bis 2025 aller Voraussicht nach einen globalen Arbeitsmarktausgleich gibt, also einen Ausgleich zwischen dem Arbeitskräftebedarf, den Erwerbstätigen und auf den anderen Seiten den Erwerbspersonen, also den Personen, die eine Beschäftigung nachfragen. Das schließt natürlich nicht aus, dass es in einzelnen Berufsbereichen für einzelne Berufsgruppen und Qualifikationsniveaus schon früher Probleme am Arbeitsmarkt gibt und einen Arbeitskräftemangel. Aber hier in dieser globalen Betrachtung kann man erstmal das als zentralen Bezugspunkt nehmen. Aber, und das ist jetzt, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, der uns gerade betrifft, die wir eben auch den Bedarf an Arbeitskräften nach Qualifikationsniveau betrachten, dass es vermutlich eine Gruppe von Unqualifizierten geben wird, und das ist vermutlich eine Gruppe von dauerhaft etwa 1,3 Millionen, die vermutlich arbeitslos bleiben werden, weil es für sie keine ausbildungsadäquaten Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Und deshalb sehen wir in dieser Gruppe und deren Qualifizierung eine besondere Herausforderung auch noch an das Bildungssystem, vor allem auch an die Weiterbildung. Sie sehen hier auf der einen Seite die Gruppe ISCE 3b und 4, das sind also die Facharbeiter, diejenigen, die eine Berufsausbildung abgeschlossen haben. Da findet genau diese Angleichung der Entwicklung statt. Die Nachfrage nach entsprechend Qualifizierten bleibt etwa konstant hoch. Das Angebot sinkt aufgrund der älteren Erwerbstätigen, die aus dem Berufsleben ausscheiden. Und das ist eben genau nicht der Fall bei den, der Gruppe ohne Berufsabschluss. Hier scheint es eben sich auszuwirken, dass es in diese Gruppe zunehmend auch junge Erwerbstätige nachwachsen, die dann dazu beitragen, dass es da keine Entlastung durch die demografische Entwicklung gibt. Auf der anderen Seite sehen Sie unten die Gruppe der Fachschulabsolventen bzw. der Hochschulabsolventen, wo Sie einen relativen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage haben. Und da wird man im Detail heute Mittag in der Arbeitsgruppe sicher auch sehr viel darüber zu reden haben, weil natürlich diese globale Darstellung nochmal regional nach verschiedenen Branchen zu differenzieren ist und sich da dann viele Dinge noch doch differenzierter darstellen, als ich das hier vortragen kann. Ich will jetzt sozusagen zusammenfassend auch nicht so viel den weiteren Diskussionen heute am Tag vorgreifen, aber zumindest glaube ich, muss man das schon festhalten, dass eben durch den Rückgang von Bildungsteilnehmern, insbesondere im Schulbereich, sich Handlungsspielräume eröffnen, um auch im Bildungsbereich insgesamt Qualitätsverbesserungen vorzunehmen. Und wir hoffen, dass eben diese sogenannte demografische Rendite tatsächlich sich auch in der gewünschten Weise einstellen wird und in qualitätsverbessernde Maßnahmen umgesetzt werden kann. Es ist aber auch deutlich geworden, dass es eine Fülle neuer Aufgaben gibt und zusätzliche Anstrengungen zu treffen sind. Zusätzliche Fördermaßnahmen im Schulbereich, Ausbau der Vorschulerziehung, Maßnahmen im Bereich der Berufsbildung, um das sogenannte Übergangssystem weiter abzubauen, dann diese Gruppe der Unqualifizierten, die im Bereich der Weiterbildung eine zusätzliche Förderung benötigen, wo man vielleicht sogar erst neue Strukturen der Weiterbildung schaffen muss, um für diese Gruppe sozusagen zielführende Qualifikationsmaßnahmen, die dann auch in Abschlüsse, formale Abschlüsse führen, um solche Strukturen überhaupt erst schaffen zu können. Und vor dem Hintergrund sind wir der Meinung, dass es nicht ausreicht, nur das jetzige Niveau an Bildungsausgaben zu erhalten, sondern gerade im Blick auf diese Zusatzaufgaben sehen wir durchaus einen Bedarf an zusätzlichen Mitteln. Und der ergibt sich auch noch dadurch, dass diese demografische Rendite, wenn sie sich einstellt, erst langfristig sich einstellen wird. Und wir brauchen kurzfristig für diese Maßnahme zusätzliche Mittel. Also das auch nochmal als Unterstreichung unserer Forderung oder unserer Schlussfolgerung aus den Perspektiven der weiteren Entwicklung, dass es notwendig ist, aktuell mehr Geld für bessere Bildung zur Verfügung zu stellen. Ja, vielen Dank.